Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Bevor wir mit Jörg Taschmann gleich über neue Filme der Woche sprechen, wollen wir an die italienische Schauspielerin Monica Vitti erinnern. Neben Sophia Loren, Gina Lollobrigida und Claudia Cardinale, eine der ganz Großen des italienischen Kinos. Mit 90 Jahren ist sie heute gestorben. Besonders glänzte sie in den Filmen von Michelangelo Antonioni, zum Beispiel in Liebe aus dem Jahr 1962. Alain Delon spielt darin an ihrer Seite einen Börsenmakler. Vitti fragt ihn, was er am Abend so gemacht hat. Er redet von einem 8-Milliarden-Geschäft. Doch sie hakt nach. Warst du vielleicht bei einem Callgirl? Und er antwortet, ich bin das Callgirl.
Ben ti sta. Così impari a trattarmi come se fossi in visita. Vieni qua. Cosa hai fatto ieri sera?
Ero a cena con 7-8 miliardi.
Ah, o con una squillo.
E chi ha tempo di andare con l'esquillo? L'esquillo sono io.
Monica Vitti hier mit Alain Delon im Film Liebe von Michelangelo Antonioni. Die beiden waren auch mal ein Paar. Heute wurde bekannt, dass Monica Vitti im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Das italienische Kulturministerium verabschiedet sie als Königin des italienischen Kinos und das gilt wohl insbesondere für die 60er Jahre. Jörg Taschmann, in den ersten Nachrufen wird Monica Vittis Esprit, ihre Ironie, auch ihre Schönheit gefeiert, aber vor allem ihr modernes Frauenbild. Wie war das denn?
Na, das Interessante ist, als junge Frau fand sie sich gar nicht schön. Sie war blond, sie war nicht brünett. Sie fand, sie hat eine zu große Nase. Und sie wurde auch von ihrer Mutter überhaupt nicht darin unterstützt, Schauspielerin zu werden. Wenn die Mutter die Kinder vorstellte, dann wurden die Brüder immer höchst gelobt. Und bei der Tochter brachen Frau Mama die Tränen aus und sie sagte, meine Tochter will Schauspielerin werden. So erinnerte sich jedenfalls Monica Vitti, die 1931 als Maria Luisa Ceccarelli in Rom geboren wurde, an ihre Mutter. Und sie ist dann schon mit 15 Theaterschauspielerin geworden, hatte zunächst nur eine Karriere am Theater und lernte 1957 Michelangelo Antonioni kennen. Und mit ihm dreht sie dann auch ihre ersten Filme. Und La Ventura beispielsweise, der 1960 in Cannes aufgeführt wird, wird ein Riesenskandal, spaltet Publikum in Kritik. Es kommt fast zu Prügeleien. Und daraufhin solidarisieren sich ganz viele italienische Regisseure eben mit Antonioni. Und das ist so dann der Beginn dieser Zusammenarbeit, die zunächst erstmal aus 4 Filmen bestand. Und ja, das war Anfang der 60er Jahre und das war eine andere Frau. Das war ein anderes Frauenbild, auch eine sehr kühle in den Filmen von Antonioni, blond, kühl. Das hat sich dann später geändert, wie sie dann Anfang der 70er Jahre auch angefangen hat, sehr viele Komödien zu drehen und dann auch deswegen sehr populär wurde. Da waren es dann nicht mehr die großen Regienamen, aber sie war eben eine sehr populäre komödiantische Schauspielerin, vor allen Dingen in den 70er Jahren.
Jetzt ist sie mit 90 Jahren gestorben, die Schauspielerin Monica Vitti. Schauen wir zusammen auf neue Filme, die diese Woche in die Kinos kommen. Zunächst ein Film aus dem Iran, der auch im Iran gedreht worden ist, was bei der Geschichte überrascht. Ballade von der weißen Kuh. Eine Witwe ist Opfer eines Justizirrtums geworden. Wird dieser Film, Jörg Taschmann, also aus der weiblichen Perspektive erzählt?
Zunächst durchaus. Also zum Beispiel fängt der Film damit an, dass sie ihren Mann vor der Hinrichtung noch einmal sehen darf. Man sieht einfach nur, wie sie in die Zelle geht, dann schließt sich die Tür und man hört sie nur noch weinen. Ein Jahr später stellt sich dann heraus, es handelt sich um ein Justizirrtum. Ihr Mann war gar kein Mörder. Ein Zeuge, der gegen ihn ausgesagt hat, hat zugegeben, dass er der Mörder ist. Und was aber hier zunächst eben erschütternd ist, dass die iranische Gesellschaft und auch die Machthaber dieser Frau, die ja auch eine Witwe ist und ein Opfer eines Justizirrtums geworden ist, überhaupt nicht mit Empathie begegnen. Dieser Witwe wird die Wohnung gekündigt, weil sie einen fremden Mann empfangen hat. Man verklagt sie, weil sie sich angeblich nicht um die Tochter kümmert, also die Familie ihres Ex-Mannes. Und dann aber taucht eine weitere Figur auf, eine männliche Figur, der sagt, er sei ein Freund ihres toten Mannes gewesen und der sie plötzlich unterstützt. Und es stellt sich heraus, ohne dass ich hier zu viel verraten möchte, dass er bisher diesem System eher treu gedient hat und nun Zweifel hat und aussteigen will. Also der Film erzählt zuerst von einer Frau, aber es geht hier vielleicht weniger um die Perspektive weiblich-männlich oder den männlich-weiblichen Blick als darum, dass es zunächst ein klassisches Opfer des Regimes gibt und dann einen Mittäter, der beginnt zu zweifeln. Und von diesen beiden handelt dieser Film.
Derzeit in Europa am bekanntesten ist aus dem Iran der Regisseur Asghar Farhadi. Er hat ja mit seinen Filmen mehrfach gezeigt, wie die Menschen im autoritären Iran unter Gesetzen leiden, die zu existenziellen Dramen führen. Knüpfen jetzt diese Filmemacher hier an so etwas an?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht muss man einfach mal auch die Filmemacher erwähnen. Maryam Mogadam ist auch die Hauptdarstellerin in diesem Film. Sie spielt diese Witwe. Sie hat Regie geführt mit ihrem Mann Betash Saneha. Und der Film hat streckenweise was so von Schuld und Sühne, von Dostojewski. Manchmal aber auch so ein bisschen was wenn es um die Zufälle geht, von Kieślowski. Und man sieht eben, was dieser Alltag in Iran, wie er die Leute einschränkt. Dieses Land wirkt wie so ein riesiges Gefängnis. Das sieht man dann ganz kleinen Szenen. Plötzlich hüpft da ein kleiner, weißer, süßer Hund durch die Gegend und die männliche Hauptfigur sagt, der ist unrein, was hat der hier zu suchen? Und dann holt die Nachbarin den Hund ab und sagt, ja, der darf ja leider nicht auf die Straße. Also nicht mal Hunde dürfen im Iran auf die Straße, wenn ich diesem Film glauben kann. Und das ist nur eine von vielen kleinen Mosaikstückchen, der eben einfach zeigt, dass man sich in einem Land, was so stark die Leute einschränkt, in dem es dann ein Blutgeld gibt, wenn der Staat ein Todesurteil gefällt hat und wo sich Richter darüber streiten, ob die Todesstrafe nicht ein Menschenrecht sei. Also dann ist das schon ein äußerst kritischer Film, den ich manchmal fand, der ein bisschen zu viel zugespitzt war. Es gibt dann doch ein bisschen zu viele Schicksalsschläge, aber nichtsdestotrotz ein Film, der einfach einen erschütternden Einblick in den Alltag des Irak liefert.
Das Iran, ja. Er thematisiert ja wohl auch.
Das Iran, pardon.
Er thematisiert ja wohl auch die Todesstrafe. Wie wird dieser Justizirrtum denn filmisch aufgearbeitet?
Ja, der Staat hat es da ganz einfach. Da wird für einen erwachsenen Mann gibt's eine feste Summe, die wird ausgezahlt irgendwann einmal. Und auch das ganze Umfeld reagiert einfach nur darauf, ja, vielleicht war das Gottes Wille. Und es wird sich auch nicht offiziell entschuldigt. Darum kämpft ja diese Witwe. Also das ist die Art, wie anscheinend damit umgegangen wird.
Ballade von der weißen Kuh, ein neuer Kinofilm aus dem Iran. Aus Kanada kommt die Produktion Nadia Butterfly. Dieser Film spielt während der letzten Olympischen Sommerspiele und wurde schon davor in Tokio und Montreal gedreht. In gewisser Weise ist das also ja ein Science-Fiction-Film. Um was geht es dem Filmemacher und ehemaligen Schwimmer Pascal Plante?
Ja, er hat mit Catherine Savard in der Hauptrolle, die auch eine professionelle Schwimmerin ist, einen Film gedreht über eine Schwimmerin, die aussteigen will. Sie hat noch einen letzten Wettkampf in Tokio. Sie hat ihr Einzelrennen so ein bisschen vermasselt, ist nur Vierte geworden. Es gibt noch einmal eine Staffel und da könnte Kanada zum ersten Mal seit zig Jahren, seit Seoul, wieder eine Medaille holen. Und der konzentriert sich dann ganz auf diese Schwimmerin, auf ihren Alltag, wie sie eigentlich innerlich schon fast ein bisschen abgeschlossen hat. Diesen einen großen Wettkampf will sie noch schwimmen. Und danach merkt man, fängt etwas an, auf das sie sich lange vorbereitet hat, nämlich diese Abnabelung von diesem Schwimmsport. Und Science Fiction ist ja nun dadurch, dass die Macher natürlich nicht gewusst haben, wie sie 2019 gedreht haben, dass 2020 gar keine Olympiade in Tokio stattfinden wird. Aber man kann einfach diese Olympiade natürlich als ein Sinnbild für sämtliche Olympiaden sehen.
Bekommt man denn hier Einblicke in den Profisport, die neu sind? Denn anscheinend spielen ja eben hier auch die Profischwimmerinnen.
Also ich finde schon. Ich glaube nicht, dass Schauspielerinnen das so hinbekommen hätten, weil das sind ja auch Körper, da sind ja auch Muskeln im Spiel, aber auch diese ganzen Abläufe. Und das wird auch sehr, sehr spannend gefilmt. Dieser letzte Staffellauf, nämlich ganz aus der Perspektive der vier Schwimmerinnen. Man sieht immer nur, wie sie sich darauf vorbereiten, selber ins Wasser zu springen. Danach, wie dann die Medaille endlich unter Dach und Fach ist, gibt es dann auch eine riesige Party mit anderen Sportlern aus dem olympischen Dorf. Da kommt es dann auch mal zu Sex. Und das, glaube ich, sind so Dinge, die vielleicht auch wie ein bisschen wie Klischee klingen, aber die auf eine sehr natürliche Art und Weise, wie ich fand, hier in dem Film dargestellt werden. Und der Film hat, wie ich finde, einen ganz starken dokumentarischen Charakter. Er ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig spektakulär, vielleicht lernt man nicht wahnsinnig viel Neues, aber all das, was man sieht, wirkt sehr authentisch. Es ist übrigens ein Film, den man nur auf der Streaming-Plattform Sooner sehen kann, unter einem Online-Festival, das nennt sich My French Film Festival, und den kann man zum Beispiel noch bis 14. Februar sehen, und ich fand ihn sehr sehenswert.
Nadja Butterfly und zuvor die Ballade von der weißen Kuh, zwei neue Filme der Woche vorgestellt von Jörg Taschmann. Danke.
Gerne.